Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Podcast Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen. Bovi und ich hoffen, ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest mit vielen Geschenken. Nein, Bovi, es gibt jetzt kein Hundelebkuchen mehr. Und ihr seid hoffentlich gut in das neue Jahr gerutscht, ohne zu stürzen oder zu stolpern. Ja, nun genug der Rede und wir wünschen euch viel Spaß mit der aus Berlin kommenden und nach Parfüm duftenden Blindfischin am Klavier. Nein, nicht Ariel, die Meerjungfrau, sondern Vicky.
Also ich bin Vicky. Mein Künstlername ist Kevin Neller, ich bin 28, ich bin ein Blindfisch, ich komme aus Berlin. Ja, ich bin Musikerin, Parfüm-Junkie, was gibt es noch über mich zu sagen? Ich stecke in einer sehr glücklichen Beziehung. Ja, das ist so das, was man so von mir wissen könnte, sollte. Ich komme ursprünglich aus Russland und ich lebe seit 2005 in Deutschland. Ich war sogar 4 Jahre auf einer russischen Schule, also sprich, ich habe die russische Grammatik und alles schön mitgekriegt, nur das auf Deutsch zu erklären ist super, super schwer, weil meine Muttersprache auch sehr schwer ist. Ich kann auch hier russische Vollschrift.
Das Interview.
Hallo, hier ist wieder eure Eni. Wir haben wieder ein spannendes Interview für euch und wie immer lohnt es sich, dran zu bleiben. Was machst du denn für Musik?
Alles Mögliche. Ich mache wirklich alles Mögliche, also es kommt drauf an. Im Gesang mache ich Jazz, Pop, Rock und was Songwriting angeht, mache ich nur so Pop und seit neuestem versuche ich mir so ein bisschen an Elektro und so instrumentaltechnisch, also kompositionstechnisch mache ich Klassik und Filmmusik.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Musik zu machen?
So Musik war schon immer mein Leben, das muss ich dazu sagen, aber wie ich zu dieser Musik gekommen bin, kann ich eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Es kommt einfach über mich. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade an 3, 4 verschiedenen Tracks und ich bin selber total gespannt, was dabei rauskommt. Also sprich, eigentlich erst mit der Vollendung des Textes. Ab und zu, wenn ich so vor dem Mikrofon stehe, weiß ich auch erst, wie der Text ist, weil ich dann mehr so Freestyle mache und den Beat, den ich gebaut habe, auf mich wirken lasse und darauf singe ich dann. Also es ist alles sehr unvorhersehbar bei mir.
Und wann hast du das erste Mal was Eigenes geschrieben?
Mein erstes Stück habe ich mit 9 geschrieben und meinen ersten Song mit 12.
Was ist der Unterschied zwischen einem Stück und einem Song?
Also ein Song ist ja mit Instrumental und hier Gesang zum Beispiel und Text. Und ein Stück ist halt ein reines Instrumentalstück, sei es, dass es ein Klavierstück ist oder ein Stück fürs ganze Orchester oder für eine Band. Aber es ist hauptsächlich instrumental.
Wie lange machst du eigentlich schon Musik?
Seitdem ich eigentlich Klavier spielen kann, das habe ich mir selber beigebracht. Ich habe mit 7 das erste Mal ein Klavier so richtig gesehen, als ich auf einem russischen Blindinternat war. Und es ist kein Scherz, ich habe mir das angeguckt, so die Tasten gefühlt und ich konnte es sofort spielen. Als wir dann zu meiner Oma gezogen sind, bin ich natürlich in eine Musikschule gekommen mit 8.
Gibst du auch Konzerte?
Also ich habe schon mal ein paar Auftritte, natürlich nicht sehr regelmäßig, also durch Corona ist jetzt auch einiges eingebüßt, aber ich hatte zum Beispiel am 12. Oktober einen Auftritt bzw. ein Konzert im Pfefferberg Theater und hatte da 45 Minuten Zeit und hatte dann eine schöne eigene Show draus gemacht.
Spielst du noch andere Instrumente außer Klavier?
Nee, nur Klavier und Gesang.
Willst du mit deiner Musik noch bekannter werden? Du hast ja einen YouTube-Kanal. Wie machst du das, dass die Leute auf dich aufmerksam werden?
Also ich sag ganz ehrlich, ich würde gern ein bisschen mehr machen, aber ich habe nicht die Mittel dazu. Zum Beispiel, ich kann nicht einfach auf Instagram ein Video einfach mal so hochladen, weil das einfach nicht funktioniert. Weil ich meine, klar, Kevin, der könnte mich filmen. Aber ich bin da viel zu perfektionistisch dafür, dass ich das einfach so rausstelle und da, weil wir haben schon öfters die Erfahrung gemacht, wenn ich für irgendwo ein 3-Minuten-Video gebraucht habe, saßen wir eine ganze Stunde dran, bis es für mich perfekt war. ich habe einfach niemanden, der mir da hilft, auch wenn sich das ein bisschen blöd anhört. Das ist aber leider Fakt. Und ich sage das auch deshalb, weil zum Beispiel, ich habe auch öfters von Sehenden so Feedback gekriegt, ah, du nimmst ja immer die gleichen Fotos und so, weil ich mache ja Videos mit Bildern von mir, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, Videos zu drehen. Und es klingt auch alles einfach, ja, der Kevin, der kann ich doch filmen, das dann zusammenschneiden. Nee, kann er eben nicht, weil er sich da absolut nicht mit auskennt und er hat auch nichts mit Musik zu tun. Und das heißt nicht nur, weil er mein Partner ist, dass er sich da automatisch mit reinknien muss. Ich mache deshalb einfach das so, wie ich es momentan schaffe. Also aufnehmen kann ich alleine. Das mache ich mit Mac und einem USB-Mikrofon. Ich habe auch ein E-Piano, was ich als MIDI-Keyboard benutzen kann. Also ich kann jetzt relativ viel alleine, aber das Mixen, das überlasse ich jemand anderem immer.
Wie findest du die passenden Bilder für deine Videos?
Ja, also da nehme ich tatsächlich immer eine sehende Person. Also so ein Standbildvideo kann ich alleine machen, aber wenn es so um Songs geht, da reicht es nicht, wenn ich einfach nur ein Bild mit Klavier nehmen würde. Da braucht es wirklich wenigstens ein bisschen mehr was fürs Auge. Da habe ich ein, zwei Freunde, die das für mich machen und sich irgendwie Bilder aussuchen, was zu dem Song ganz gut passen könnte, weil ich einfach nicht diese anderen Möglichkeiten habe tatsächlich.
Du hast ja gesagt, dass du Parfüm-Junkie bist. Wie muss ich das verstehen?
Ich liebe Parfüms. Also ich beschäftige mich, wenn ich nicht gerade irgendwas mache, sei es Musik, sei es Haushalt, sei es sonst irgendwas, mit Düften, also sprich, ich lese mir verschiedene Rezensionen durch, ich entdecke neue Düfte, also ich habe dementsprechend auch viele Düfte. Ich habe derzeit 45 Flakons in meiner Sammlung. Es gibt sehr viele Menschen, die haben über 100 Flakons. Das wäre für mich sehr überfordernd, allein schon aus Platzmangel. Und Düfte sind neben Musik einfach komplett mein Leben. Ich habe sogar eine Gruppe gegründet, wo es halt sich viel um Düfte dreht, weil ich auch gemerkt habe, dass da super, super viel Bedarf besteht, vor allem im Blindenkreis, was Thema Düfte angeht. Und es ist eine super schöne Sache auf jeden Fall.
Wie meinst du das? Ein großer Bedarf?
Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, sie liebt halt auch Parfüme so wie ich und wir haben uns mal so unterhalten und uns ist dann aufgefallen durch die Art, wie sie mit mir darüber geredet hat, weil sie so viel zu erzählen hatte, ist mir einfach generell aufgefallen, wie viel Bedarf da besteht, zu diesem Thema sich auszutauschen, zum Thema Parfüm, zum Thema Düfte und deshalb habe ich halt diese Gruppe ins Leben gerufen und es geht da auch recht lustig zu. Also es treffen sich auch Mädels, die zum Beispiel in der Nähe wohnen aus der Gruppe und testen zusammen Düfte und die nehmen das dann live auf in der Gruppe, dass wir auch da dran teilhaben können, weil wir sind alle über ganz Deutschland verteilt und wir haben sogar jemanden, der derzeit in den USA lebt. Also dementsprechend, das ist super, super cool.
Und denkst du, dass man, wenn man blind ist, also nicht sieht, Düfte intensiver wahrnimmt?
Das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich sagen, ja. Und es ist eigentlich auch generell naheliegend, dass man als blinder Mensch dadurch, dass man einfach nichts sieht, auf den Geruchssinn super doll angewiesen ist. Also so denke ich mir das. Aber ich kann natürlich nicht für alle sprechen.
Wie bist du denn dazu gekommen, Parfüm-Junkie zu werden?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir sagen, dass Düfte schon immer eine Rolle für mich gespielt haben, so an sich. Düfte lösen bei mir auch sehr starke, sag ich mal, seelische Reaktionen aus. Ich kann dir vielleicht sagen, wie ich mich in mein allererstes Parfüm verliebt habe. Also ich habe mir nicht gesagt, hey, ich beschäftige mich mal mit dem Thema, sondern da gab es einen Duft, der hat mich da einfach reingeführt. Dann gab es einen anderen Duft, der hat meine Vorlieben sehr stark geprägt und dann ging es so weiter. Vielleicht auch dadurch, dass ich damals eine Einzelfallhilfe hatte. Ich hatte durch sie die Möglichkeiten, diese ganz normalen Sachen zu machen als Teenager. So Restaurants kennenzulernen und Düfte zu erkunden und alles Mögliche. Und ich denke, das hat so ein bisschen geprägt, weil meine Mama konnte mit mir die Sachen sozusagen nicht machen, die man so mit seiner Tochter als Teenager macht.
Gibt's außer Musik und Düfte noch mehr, was du gerne in der Freizeit machst?
Ich spreche gerne so Jingles ein für Radiosender, die jetzt nicht allzu bekannt sind, aber das macht mir nichts, weil das mache ich einfach um des Machens willen, weil ich super gern generell mit meiner Stimme spiele und damit Dinge mache und weil es mir einfach super Spaß macht und weil ich oft Feedback gekriegt habe von anderen Menschen, dass sie sich mich in dieser Branche gut vorstellen können und das hat mich total ermutigt und dementsprechend, ja, mache ich das gerne. Also meine Freizeit besteht eigentlich nur aus meinen Leidenschaften sozusagen.
Okay, das ist also deine Freizeit. Und beruflich? Was sind da so deine Pläne? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Also ich sag's mal so, was Beruf angeht, da bin ich einfach sehr gespannt, was auf mich zukommt, weil mich kann man als Mensch sehr schlecht in der Schublade stecken. Ich bin auch kein Büromensch, das muss ich leider für mich sehr, sehr hart lernen. Also bin ich dementsprechend gespannt, was sich ergibt. Ich kann euch nicht genau sagen, was ich irgendwann machen werde, aber ich weiß, dass ich meinen Weg finden werde, auf jeden Fall. Und dass ich das auf mich zukommen lassen muss, weil anders hat es bei mir nie funktioniert sonst. Aber ich kann euch gerne was über meine Ausbildung erzählen. Und zwar, ich habe eine Musikausbildung gemacht in Nürnberg. Also erstmal habe ich so ein berufsvorbereitendes Jahr gemacht. Das hat mir recht gut getan. Da konnte ich ein bisschen mich festigen als Persönlichkeit und dass ich auch wirklich reif genug für eine Ausbildung war. Da konnte ich in meiner Selbstständigkeit arbeiten. Das war auch mein Ziel, warum ich dann erstmal aus Berlin weggegangen bin. Ich habe dann nach der Ausbildung zum Chor- und Ensembleleiter habe ich noch ein künstlerisches Jahr gemacht mit einer sogenannten Weiterbildung im Bereich Komposition. Und ja, ich bin wahnsinnig froh, weil ich habe mir gedacht, dass es mir einfach wichtig ist, eine Ausbildung zu machen in einem Bereich, in dem ich sehr gut bin und erstmal ein gutes Zeugnis überhaupt zu haben und dann schaut man alles weitere sich an.
Du hast erzählt, dass du eigentlich aus Russland kommst. Wie lange hast du da gelebt?
10 Jahre tatsächlich. Also mit 10,5 bin ich hergezogen.
Und wie war das da so? Was hattet ihr zum Beispiel für Techniken?
Das ist eigentlich ein bisschen zum Schießen. Das ist ein bisschen zum Totlachen. Ne? Jeder Haushalt hatte eigentlich einen Fernseher und ein Radio und auch vielleicht so eine Art Handrührgerät. Also, aber kein normales Klo, keine Dusche, Plumpsklo und Sauna. Ja, Widerspruch in sich. Und dementsprechend, das hat mich total geschädigt. Ich bin froh, wenn ich meine Dusche habe, auch wenn sie kurz ist, aber ich brauche diese Dusche. Also, das war wirklich hinterwäldlerisch damals. Wir hatten vielleicht in der Küche so einen Miniraum. Da war so eine Art Waschbecken. Und da unten war so eine Art Tür, da hat man so eine Art Eimer reingestellt und dann hat man oben drüber, also bei dem oberen Teil dieses Waschbeckens, hat man Wasser reingefüllt aus dem Brunnen und dann gab es da so eine Art Hebel und da konnte man sich so die Hände waschen und alles, sei es, dass man sein Geschäft machen wollte oder sei es, dass man Zähne putzen wollte, lief dann in diesen Eimer und dann musste das natürlich dann auch wieder draußen entleert werden.
Boah, das muss ja dann für dich voll krass gewesen sein, als du nach Deutschland gekommen bist. Da gab es ja dann Duschen und sowas.
Also ich sag's mal so, das war ja alles in Omsk auf dem Dorf. Dann sind wir zu meiner Oma gezogen und da gab es natürlich schon Dusche in der Stadt und so. Da war ja alles ganz normal, wie hier in Deutschland auch in dieser Hinsicht. Aber so Computergeschichten hatten wir nicht. Also ich hatte auch kein Handy. An Technik hatten wir einen Fernseher und ich hatte einen Kassettenrekorder, auf dem ich ständig irgendwelche Kassetten aufgenommen und gehört habe.
Und ist Russland barrierefrei?
Ah, ne. Ich sag's mal so, ich möchte jetzt nicht für ganz Russland sprechen, aber die Gegend, wo meine Oma lebt, ich bringe euch einfach mal 2 Beispiele. Meine Oma wohnt im 1. Stock. Meine Patentante wohnt im 4. Stock. Und trotzdem musste mich meine Mutter nach oben bringen, aber nicht, weil ich das nicht kann, sondern ich weiß nicht, ob das auch an dem Haus gelegen hat, aber die Gelände, die waren total schmutzig mit allen möglichen. Also da war ich schon super, super abhängig. Und wenn es zum Beispiel um Straßen geht, hier ist ja alles schön asphaltiert und da musst du schon als sehender Mensch gucken, dass du nicht auf die Schnauze fällst, weil da ist ein Schlagloch auf den anderen. Also das ist so das, woran ich mich erinnern kann. Also ich habe wirklich bei jedem Schritt absolute Unterstützung gebraucht. Und bei meiner Oma, da hätte ich nicht mal irgendwas kochen können, weil sie, also das Herd anzünden, das hat man nicht gemacht wie hier mit Drehreglern, sondern mit Streichholz.
Bist du in Deutschland auch auf eine Blindenschule gegangen?
Ja, bin ich tatsächlich. Und das war auch super gut. Ich habe dort auch Deutsch gelernt. Ich hatte eine super Lehrerin. Ich war nämlich immer für ein paar Stunden in der ersten Klasse gewesen, einfach um dort Deutsch zu lernen, weil sie konnte sowohl Deutsch als auch Russisch, weil sie Russisch studiert hat. Und dann konnte ich meine neuen Erkenntnisse sozusagen meiner ursprünglichen Klasse, in der ich dann war, konnte ich dann anwenden.
Was sind denn so die Unterschiede zwischen Blindenschulen in Deutschland und in Russland?
Also ein Unterschied ist schon mal, wir haben mit Sticheltafeln und Papier geschrieben. Das kann ich sagen. Also ich war total fasziniert, als ich nach Deutschland kam und eine Punktschriftmaschine kennengelernt habe. Da dachte ich, wow, das ist ja krass. Das war für mich wie so eine Art Luxus. Ja, mit Computer war da natürlich gar nichts. Also in Russland läuft das sowieso ein bisschen anders ab, zum Beispiel auch allein schon von der Kleiderordnung. Also hier in Deutschland, du kommst in die Schule und hältst dich in deinen Straßenklamotten sozusagen auf. In Russland war das so, zumindest in meiner Schule, aber ich glaube auch bei vielen anderen Schulen, da gab es so eine Art Garderobe und da hast du so mäßig deine Jacke ausgezogen, bist dann im Kleidchen oder was du da auch immer anhattest rumgelaufen, hast aber dir noch extra Schuhe mitgebracht, nicht die Straßenschuhe, in denen du gekommen bist, sondern Seinspumps oder so einfach so Hausschuhe oder was weiß ich, also so ein bisschen offener, wo du auch gut im Innenraum daran laufen kannst. Und da gab es natürlich auch Speisesaal und Kantine und da konnte man sich Piroggen kaufen und solche Geschichten. Die Lehrer, die waren ein bisschen strenger, aber mich haben die, warum auch immer, haben mich geliebt. Ja, und eine Story kann ich euch noch erzählen. Ich habe damals auf jeden Fall gelernt, mich zu verteidigen. Ich wurde als Drittklässlerin von Fünftklässlern geärgert. Und meine Mutter hat mir da erzählt, dass ich die wohl damals mit meiner Schultasche vermüllt habe, so ein bisschen, also nicht allzu doll. Und seitdem haben die mich gegrüßt, die hatten auch richtig Respekt vor mir. Und wir wurden dann nicht mehr oder weniger Freunde, also einfach der ganz normale Wahnsinn halt auch. Eine Sache kann ich euch noch über meine Schule erzählen. Also ich war ganz alleine in der Klasse. Ich war alleine. Also das waren nicht 5, 6 Kinder. Man war alleine oder zu zweit oder zu dritt allerhöchstens.
Und denkst du, das war gut für dich, dass du alleine in der Klasse warst? Oder hättest du dir mehr Menschen gewünscht?
Also ich muss gerade wirklich über diese Frage nachdenken. Ich glaube, ich habe mir damals schon mehr Menschen gewünscht. So, aber diesen Ausgleich hatte ich dann abends, weil ich bin dann abends noch zusätzlich auf eine Musikschule gegangen und dort waren wir natürlich dann, ich weiß gar nicht mal, wie viele Schüler das waren, aber das waren auf jeden Fall mehr als 6.
Hattet ihr im Internat auch sowas wie Mobitraining oder Hauswirtschaft oder sowas in der Art?
Nee, absolut nicht. Also Mobilitätstraining habe ich wirklich erst in Deutschland bekommen mit 12.
Hast du heute noch Kontakt zu Leuten aus dem Internat?
Also ich weiß nur, dass sehr viele Jungs sich um mich gestritten haben damals. Ich war wohl sehr beliebt, aber ich habe zu denen absolut gar keinen Kontakt. Das Einzige, woran ich mich noch super gut erinnern kann, ist meine Erzieherin, die sich damals um mich gekümmert hat, weil wir hatten ja Lehrer und Erzieher. Aber seitdem ich da weggegangen bin aus diesem Internat aus Omsk, habe ich sie alle leider absolut nicht mehr wieder gesehen.
Ihr seid ja dann nach Deutschland gegangen. Und das ist ja ein ganz anderes Land mit anderer Sprache und so. Wie war der Anfang für dich?
Es war für mich, ehrlich gesagt, super schwierig. Erstmal, ich wollte absolut nicht hierher. Ich wollte dort bleiben. Und ich hatte wirklich die erste Zeit super, super heftiges Heimweh gehabt. Aber nach der Zeit, das hat sich dann schon relativ schnell gelegt. Ich habe die ersten 2 Jahre immer, wenn ich Videos mir angeschaut habe, aus Russland, habe ich noch geweint. So, ne? Auch wenn wir jedes Jahr dort waren. Bis 2009 waren wir wirklich jedes Jahr dort. Aber danach ist mir einfach bewusst geworden, wie viel besser einfach das Leben hier für mich ist als dort, weil ich mich hier wirklich als ein vollwertiger Mensch fühlen kann.
Habt ihr dann von Anfang an in Berlin gewohnt?
Also erstmal kamen wir in so eine Art Unterkunft in Friedland. Also wir waren dort 2 Wochen und dann wurden wir alle nach Berlin verteilt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, dass ich blind bin, dass es da einfach eine Blindenschule gibt. Das war vielleicht ein Punkt und der andere Punkt könnte auch sein, weil wir sind wirklich also mit ganzer Familie von meinem Vater gekommen. Ich glaube, wir waren so um die 30 Menschen gewesen. Also es waren schon sehr viele Menschen. Und ja, hier gab es einfach am meisten Platz. Und ich schätze, deshalb kamen wir auch hierher.
Gibt es was du noch heute aus Russland vermisst?
Ich vermisse meine Verwandten. Also ich vermisse sie schrecklich, weil ich habe sie jetzt auch schon seit 9 Jahren nicht mehr gesehen. Also ich glaube, würde sie jetzt sehen, ich würde erstmal weinen vor Freude. Meine Oma habe ich jetzt auch seit über 5 Jahren nicht gesehen. Das ist schon heftig. Und abgesehen davon, was ich vermisse, ist halt mein altes Klavier, was meine Oma leider irgendwann verkaufen musste dort. Und so bestimmte russische Torten und Süßigkeiten, die es so gar nicht in Deutschland gibt. Ich würde so gerne wieder mal so eine schöne russische Blätterteigtorte essen. Oh, lecker.
Was ist sonst noch so typisch russisches Essen?
So ein typisches Essen in Russland, das ist schwierig. Also da gibt es viel, also Borscht natürlich. Ich weiß nicht, ob du Borscht kennst.
Ja.
Das ist so lecker. Ich habe richtig Hunger drauf. Ich kann alles Mögliche kochen, aber irgendwie nicht russisch. Also auch so Soljanka, das kann ich gerade noch so. Vareniki natürlich, das sind so maultaschenartige Dinger mit Kartoffelfüllung oder gibt es auch mit Kohlfüllung und mit Himbeerfüllung, Kirschfüllung, also alles, was das Herz begehrt. Pirashki natürlich ist ähnlich, aber jetzt nicht aus, also die gleiche Füllung, aber halt ein ganz anderer Teig. Das ist so eine Art Hefeteig, der dann gebraten wird. Also Vareniki, Pirashki, Borsch, russische Pfannkuchen, also die im Deutschen sagt man ja Blinis. Wobei ich ehrlich gesagt absolut nicht den Unterschied zwischen den russischen und den deutschen Pfannkuchen verstehen kann. Das schmeckt für mich einfach komplett gleich.
Und wie lebst du heute? Noch bei deinen Eltern?
Nee, ich lebe allein mit meinen Freunden zusammen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich mir so schnell wie möglich nach der Ausbildung eine eigene Wohnung gesucht habe.
Warum? Erzähl.
Meine Mama ist ja generell jemand, sie mischt sich super, super schnell überall ein und schnüffelt gern herum. Und es war generell auch einfach so, ich war in ihrer Wohnung, als ich bei ihr gelebt habe, total unmobil, weil sie eine super kleine Küche hatte, alles komplett vollgestellt, alles absolut einfach nicht schön. Und ich dachte mir, oh Gott, Vicky, du musst so schnell wie es geht weg, wenn du aus Nürnberg zurück bist, weil ich habe da einfach von Brot schmieren bis Haushalt bis Kochen einfach alles gelernt. Aber naja, okay, nur weil man kochen lernt, heißt noch, es gibt ja Menschen, die wissen zwar, wie das geht, aber die haben da kein Gespür dafür. Und ich hatte Glück, dass ich für mich entdeckt habe, dass ich doch recht gut kochen kann. Und dementsprechend schnell habe ich mir eine Wohnung gesucht und dann auch eine gefunden. Und dann irgendwann habe ich meinen Schatz kennengelernt und wir sind jetzt seit über 6 Jahren zusammen und wir leben jetzt auch zusammen.
Als du dann in Deutschland Mobi-Training bekommen hast, ist dir das schwer gefallen? Ich meine, weil du vorher so unmobil warst.
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich war zwar unselbstständig, aber jetzt nicht, weil ich nicht fähig war, sondern weil ich es einfach nicht gelernt habe. Aber ich bin ein Mensch, der relativ schnell Dinge lernt und auffasst. Und es ist mir absolut nicht schwer gefallen. Das Einzige, was vielleicht nervig war für die Mobilitätslehrer, dass ich wirklich mit 12 noch eine Art Kind war. Also das hat wirklich gedauert. Ich war zwar hormonell in der Pubertät, aber bis ich vom Verhalten her und alles dort einfach ankam, das hat gedauert und ich war einfach ein liebenswertes, aber sehr, sehr hippeliges Kind gewesen, das eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege hatte. Und das war das, was vielleicht ein bisschen anstrengend war und das alles ein bisschen erschwert hat, aber dann ging das. Und ich habe mir das relativ schnell angeeignet. Also ich bin auch mit 14 super gut durch die ganze Stadt gefahren, so als ich hier noch in Berlin gelebt habe mit 16, bevor ich nach Nürnberg gegangen bin, habe ich auch meinen blinden Ex-Freund sozusagen durch ganz Berlin geschleift. Also das war absolut kein Problem für mich gewesen. so auch andere mit mir mitzuschleifen und zu führen und ja.
Und hast du jetzt einen sehenden Freund?
Ja, er sieht noch was. Also er ist zwar sehbehindert, aber er sieht noch sehr gut.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Als ich nach Berlin kam, habe ich auf meiner alten Schule als Aushilfssängerin in der Band gesungen. Und dann habe ich eine Bekannte besucht, die so Ausbildung gemacht hat, so eine Büroausbildung. Und da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen, weil er war ein Klassenkamerad von ihr. Und da habe ich ihn zwar wahrgenommen, aber ich habe jetzt nicht so auf ihn geachtet, weil ich dann noch so ein bisschen andere Geschichten im Kopf hatte. Aber ich wusste halt, dass es ihn gibt. Also das eigentliche Kennenlernen verlief dann so. Ich war mit meiner damaligen besten Freundin bei einem Sommerfest von der Zwölferschule im Jahr 2016. Eben wegen dieser Bekannten, weil sie meinte, ey, Vicky, komm mal und so. Ne? Und dann bin ich halt da hingegangen und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann saß Kevin neben ihr. Und ich wusste schon, wie alt er ist. Aber trotzdem, ich habe ihn erstmal nicht erkannt. Und wisst ihr, wie ich ihn angesprochen habe? Jetzt kommt der Hammer. Ich meine, welche Frau spricht einen Mann mit, ey, du da, wer bist du, an? Das bin typisch ich. Dann habe ich ihn angesprochen. Dann haben wir uns unterhalten. Es hat einfach komplett Boom gemacht. Also es hat einfach geklickt. Und so, als würde ich ihn das erste Mal sehen. Er hat mir komplett den Kopf verdreht. Wir haben Nummern ausgetauscht und wir haben eine Woche lang durchgehend geschrieben. Ich hatte zu der Zeit sowieso so ein bisschen Liebeschaos gehabt. Und dann kam er noch um die Ecke und hat alles komplett durcheinander gebracht. Ich war zu der Zeit natürlich Single, ist ja klar. Und dann sind wir eine Woche später zusammengekommen. Sehr romantisch. Also wirklich romantisch und spontan. Also eigentlich war klar, dass da sowas passiert, aber ich wusste echt nicht, ob ich mich darauf einlassen kann soll, wie auch immer, weil ich habe davor sehr viel Mist erlebt, sagen wir es mal so. Und ich hatte richtig Angst vor einer Beziehung, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass wir dann zusammengekommen sind, weil wir sind bis heute noch glücklich. Und das wird auch so bleiben.
Welche Sprache findest du schöner? Deutsch oder Russisch?
Es kommt drauf an, also die russische Sprache, die kann sehr sanft sein. Es kommt drauf an, was man sagt. Aber ich verstehe all die Menschen, die diese Sprache sehr hart finden. Und ich tue mir zum Beispiel schwer, also wenn ich jetzt eine Gewaltszene sehe in einem Film, das berührt mich im Russischen, mich berühren generell die Sachen im Russischen einen Ticken schneller, die nehme ich psychisch ein bisschen mehr mit, als Dinge, die jetzt auf Deutsch passieren, sagen wir es mal so. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich würde aber Deutsch tatsächlich auch als meine zweite Muttersprache betrachten. Also ich kann jetzt das auch absolut nicht sagen, weil ich einfach nicht unbedingt objektiv zu diesen ganzen Geschichten stehe. Ich kann auch nicht sagen, wie ich die deutsche Sprache finden würde. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ich diese Sprache so neutral hören würde, dass ich sie absolut grässlich finden würde. Das kann durchaus passieren, genauso wie mit der russischen Sprache. Aber ich kann das absolut nicht beantworten. Wie gesagt, ich kann mich in alles reinversetzen, aber das sind die beiden Geschichten, wo ich euch das nicht wirklich sagen kann, weil ich da einfach viel zu doll mit drin stecke.
Also bist du jetzt in beiden Sprachen zu Hause?
Ja, definitiv. Und ich würde sogar sagen, im Deutschen sogar ausdrucksstärker. Ich finde, die russische Sprache an sich ist schon von sich aus ausdrucksstärker als die deutsche. Das finde ich schon. Aber ich kann mich im Deutschen viel besser ausdrücken. Also ich könnte jetzt nicht mehr, auch wenn mein Wortschatz schon noch zu 90% vorhanden ist. Ich könnte jetzt nicht so fließend mit einem Russen sprechen, wie ich jetzt mich mit euch unterhalte. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr überlegen, wie ich was ausdrücke.
5 spannende Fragen. Dein Lieblingslied?
Also das Erste, was mir einfällt, ist Wide Awake von Maria Mena und Sascha. Und ich kann euch mein allererstes Lieblingslied gerne nennen, weil das ist vielleicht präziser. Das war nämlich The Winner Takes It All von ABBA.
Dein nützlichstes Hilfsmittel?
Mein Handy. Weil ich eigentlich alles mehr oder weniger damit mache. Also sprich, mein Handy ist eigentlich mein Computerersatz. Ich bestelle mir, also ich surfe, ich shoppe, ich schreibe E-Mails, ich kommuniziere mit Menschen über mein Handy. wenn ich koche, ich brauche da eigentlich nicht mal wirklich was. Selbst dafür ist mein Handy gut, weil dann kann ich mir einen Timer stellen. Sonst benutze ich halt einen Kochlöffel, genauso wie ein Sehender, halt auch nur vielleicht ein bisschen anders. Ich überlege gerade, ich benutze sogar mein Handy, um meine Teepackungen auszulesen, wenn ich gerade mal gar keine Lust habe, Kevin zu fragen, Schatz, was ist das für eine Teepackung? Weil ich meine, mal kann man das ja machen, aber man sollte auch selber in der Lage sein, selber seine Sachen rauszufinden. Und wie gesagt, mein Handy ist eindeutig meine Antwort.
Dein Aufreger des Tages.
Ich bin ja so für Gleichberechtigung, dass jeder eigentlich die gleichen Möglichkeiten haben soll. Und irgendwie kam ich mit ein paar Freundinnen oder kamen wir alle zusammen auf das Thema Schwangerschaftstest. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass man als blinde Frau, wenn man eigentlich einen Schwangerschaftstest machen will, einfach komplett abhängig ist von irgendeiner anderen Person. Und das heißt einfach, dass er einfach mit drauf guckt. Man kann sich einfach mal so entscheiden, oh, ich mache jetzt meinen Test und kann dann entscheiden, wem ich das erzähle. Das weiß dann automatisch immer eine Person. Und das ist immer so, also ich mich regt das komplett auf, wenn man als blinder Mensch auf irgendeine Art einfach keine andere Wahl hat, als von einer anderen Person abhängig zu sein. Das ist eine Geschichte, wenn man selber sagt, okay, ich lasse mir gerade helfen, weil ich gerade zu müde bin oder keine Lust habe oder sonst was. Aber es ist eine andere Geschichte, wenn man keine andere Wahl hat, als von irgendeinem anderen Menschen abhängig zu sein. Und das ist so eine Geschichte, die mir absolut nicht behagt.
Dein Tipp zum Abschalten.
Abends auf der Couch liegen, eine schöne Tasse Tee und in der Parfümwelt stöbern. Also sprich auf im Parfumo-Forum, was gibt's für neue Düfte und generell so auf meinen Lieblingsseiten so rumsurfen, was sind da für neue Düfte eingetroffen. Also Parfüm, ihr merkt schon, das ist so meine absolute Entspannung. Was mich auch total entspannt, was ich auch komplett liebe, ist bei DM einfach online zu stöbern oder bei Rewe einfach mal, auch wenn man alles kennt, sich einfach mal alles durchzugucken, ohne Stress, ohne dass jemand einem sagt, nee, du darfst es nicht einfassen, sonst wirfst du das runter. Das ist das, was mich komplett entspannt.
Dein Traumreiseziel?
Habe ich nicht. Nee, ich fühle mich da wohl, wo ich mich wohlfühle. Ich war nie wirklich ein Reisemensch. Ich glaube, das Einzige, wo ich mal wollte, war Paris.
Abgeguckt aktiv. Was geht bei Connecting Blind?
Ende letzten Jahres gab es hier einige interessante Veranstaltungen, zum Beispiel unsere Schatzsuche in der Chemnitzer Innenstadt und ganz besonders lecker, das Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit. Jetzt hatten wir ein bisschen Winterschlaf, nein, nicht geschlafen, aber Winterpause. Planen aber schon wieder einige Veranstaltungen für den Frühling. Wenn ihr darüber informiert sein wollt, dann empfehle ich euch unseren Newsletter. Da könnt ihr euch auf unserer Website anmelden und bekommt dann immer unsere Neuigkeiten in euer E-Mail-Postfach. Also ganz schnell zu connectingblind.org und dort eure E-Mail-Adresse in den Newsletter eintragen. Jetzt habe ich noch eine etwas traurige Nachricht am Ende dieses Podcasts. Wir wissen momentan noch nicht, wann es einen neuen Podcast geben kann. Wir haben zwar einen spannenden alten Hasen, der viel zu erzählen hätte, aber leider keine jungen Hüpfer zum Fragen. Gerade hatten wir ein Interview, bei dem außer uns keiner da war. Also, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast weitergeht und es neue Folgen gibt, dann bleibt bitte auf dem Laufenden. Und beteiligt euch nächstes Mal mit euren Fragen.
Ja, Bovi, ich höre ja schon auf. Du musst ja nicht gleich wieder versuchen, die Pfoten in die Ohren zu stecken, bloß weil ich singe. Ich wollte damit eigentlich nur Danke an unsere junge, alte, musikalische Häsin Vicky für das tolle Interview sagen. Und wenn ihr noch mehr von Vicky hören möchtet, findet ihr Vicky auf YouTube und Soundcloud unter ihrem Künstlernamen Kevianella. Damit verabschieden sich bis zum nächsten Interview euer Wuff und Mirko, wenn es wieder heißt
Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Ein Podcast von Connecting Blind e.V. www.connectingblind.org